du machst eine Behandlung, die wirklich aufwendig ist und dann gehen die Patienten wieder nach Hause und essen nur Fastfood und trinken Softdrinks.
Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast.
Kollagen ist gerade überall. Auf Social Media, wo neue Anti-Aging-Methoden angepriesen werden, in Beauty-Regalen und sogar in Smoothies. Ständig hören wir neue Begriffe wie Kollagenbanking, lesen von Wundermitteln für straffe Haut und sehen Produkte, die versprechen, den Alterungsprozess einfach auszubremsen. Aber was steckt eigentlich wirklich dahinter? Was hilft unserer Haut tatsächlich und was ist eher nur Marketing? Genau darüber sprechen wir heute. Über Kollagen, Hautgesundheit, Prävention und moderne Anti-Aging-Methoden. Wissenschaftlich eingeordnet und ohne unrealistische Versprechen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Wipgloss. Ich bin Sarah Hopp, Beauty Director von Bunte und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Dr. Christian Merkel. Er ist Facharzt für Dermatologie und Allergologie im Münchner Haut- und Laserzentrum an der Oper. Außerdem ist er spezialisiert auf ästhetische Dermatologie und moderne Hautverjüngungsmethoden. Herzlich willkommen, lieber Christian.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Kollagenbanking ist ja gerade so ein riesen Buzzword. Was steckt eigentlich dahinter?
Ja, die Anti-Aging-Medizin hat sich in den letzten 10, 15 Jahren ein bisschen verändert. Während man vor 10 Jahren auch noch hauptsächlich mit Botulinumtoxin und mit Fillern gearbeitet hat und der Anti-Aging-Begriff eigentlich dafür da war, das Ganze wieder zurückzuholen, macht man jetzt eher eine präventive Behandlung. Das heißt, die Patienten werden jedes Jahr jünger. Also ich habe das Gefühl, jedes Jahr, dass ich älter werde, werden meine Patienten ein Jahr jünger und kommen einfach mit diesem präventiven Gedanken. Und der präventive Gedanke ist, das Kollagen aufrecht zu erhalten. Denn Kollagen ist der Hauptbestandteil unserer Haut, also das Stützgerüst und macht 80% der Stütze der Haut aus. Also du kannst dir vorstellen, die Haut ist umso fester, desto mehr Kollagen wir haben. Und da zielt dieses Kollagenbanking hin. Also nicht eine Patientin oder einen Patienten zu behandeln und wieder ein Restoring zu machen, sondern vorher eine Prävention.
Und ab wann baut sich Kollagen ab?
Interessanterweise recht früh. Es gibt Studien, die gezeigt haben, ab dem 25. Lebensjahr geht's bergab. 1% ungefähr im Jahr baut sich das Kollagen ab. Und dann kannst du dir vorstellen, dass du das bei 90% Level oder 85% Level noch nicht wirklich siehst. Da, wo die Patientinnen und Patienten anfangen, das zu sehen, ist meistens so Ende 30, Anfang 40. Die Patientinnen und Patienten haben oft schon eine Karriere bei uns in der Praxis, machen Botulinumtoxinbehandlung oder was in der Kosmetik und sagen dann, jetzt fängt so ein bisschen das untere Drittel meines Gesichts fängt jetzt an zu hängen, so ein Sagging. Und das ist genau der Moment, wo die Patienten dann auch drüber nachdenken, so eine Kollagenbehandlung zu machen.
Und was sind denn so im Alltag die Faktoren, die das alles nochmal richtig beschleunigen?
Also der größte Faktor, und ich weiß, das hört sich jetzt so Stereotyp Dermatologe an, ist das UV-Licht. Und UV-Licht zerstört einfach das Kollagen in der Haut. Das ist wirklich der häufigste Faktor. Dann sind es einfach unsere Lebensweise, wie wir heutzutage leben. Also Stress, Schlafmangel, die Haut kann sich nicht richtig erholen dadurch. Und dann hat sich auch in den letzten 2 Jahren noch was dazu entwickelt. Das ist die Abnahmespritze, also diese GLP-1-Agonisten. Patienten nehmen häufig, gerade in den Großstädten, viel Gewicht ab und relativ schnell. Und da baut sich auch das Kollagen natürlich ab.
Ja, das hört man ja immer öfter. Aber was kann man denn eigentlich dagegen tun? Also wenn es jetzt zum Beispiel zur Ernährung kommt, wie groß ist denn da der Einfluss auf unsere Hautqualität?
Größer als man denkt. Also man hat verschiedene Säulen und die Ernährung gehört auf jeden Fall dazu. Eine ausgewogene Ernährung und eine proteinreiche Ernährung. Also Kollagen ist eine Aneinanderreihung von Aminosäuren und Aminosäuren bilden zusammen ein Protein. Und wenn man Proteine aufnimmt, dann wird das in unserem Magen-Darm-Trakt aufgespalten in die Aminosäuren und kann dann natürlich auch in unserem Gewebe oder auch in der Haut sich wieder zu Kollagen bilden. Also proteinreiche Ernährung ist ganz wichtig.
Würdest du da, was Proteine betrifft, auch Shakes empfehlen, also Proteinpulver und so Supplements?
Ist gerade ein großes Trendthema und ich war sehr, sehr skeptisch am Anfang, als es auf den Markt kam, weil das sehr gehypt wurde auf Social Media. Es gibt aber auch markenunabhängige Studien mittlerweile, die gezeigt haben, dass das funktionieren kann. Man darf halt keine Wunder erwarten. Also jetzt nur zu sagen, ich mache mir morgens 2 Scoops Protein oder Kollagenpulver in meinen Kaffee, reicht nicht aus als Kollagenbanking. Aber wenn ich Behandlungen durchführe, die das Kollagen fördern, sei es durch Injectables oder durch Geräte, dann empfehle ich schon in der Zeit auch eine Kollageneinnahme, zumindest für 3 Monate.
Und gibt es auch andere Nährstoffe, die die Hautqualität beeinflussen?
Ja, was ganz wichtig ist, ist Vitamin C, weil das ist notwendig, um auch eine Kollagensynthese in der Haut sicherzustellen. Und ich empfehle nicht, ein Supplement zu nehmen, so ein Multisupplement, wie Amerikaner das häufig machen, sondern man sollte sich schon mal die Zeit nehmen und zu überlegen, was man wirklich braucht für die Haut und für Kollagen. Es ist Vitamin C, es ist Zink und Kupfer. Und meiner Meinung nach ist auch unerlässlich, sind Omega-3-Fettsäuren für die Haut und Vitamin D. Die beiden haben jetzt weniger zu tun mit Kollagensynthese, aber sind trotzdem für eine gesunde Hautbarriere wichtig.
Also die Einnahme, ob jetzt in Pillenform oder Pulver, ist das im Prinzip egal?
Das ist im Prinzip egal. Also bei Kollagen ist es so, man würde natürlich eigentlich lieber eine Kapsel schlucken, aber da reicht die Menge nicht aus. Also man müsste dann wahrscheinlich 10 oder 20 Kapseln schlucken. Deswegen macht so ein Pulver natürlich Sinn. Während jetzt bei Supplements wie Vitamin C oder Zink kann man schon gut Kapseln nehmen.
Okay. Und jetzt reden wir natürlich hier auch viel über Beauty und Skincare. Wenn es zum Kollagen kommt, welche Wirkstoffe helfen denn wirklich der Haut, sich zu regenerieren?
Also du meinst in der Skincare?
Genau.
Genau. In der Skincare gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man die Kollagensynthese synthetisiert. Und das Wichtigste ist, das Molekül muss ganz klein sein, weil die kollagenbildenden Zellen sind in den tiefen Hautschichten. Und wenn du ein großes Molekül hast, dann liegt das auf der Haut auf und kann ein angenehmes Gefühl vermitteln, aber kann nicht in die tieferen Hautschichten penetrieren. Und es gibt eine Handvoll Präparate oder Active Ingredients, die dazu führen können, die Kollagensynthese anzukurbeln. Und das bekannteste ist natürlich Retinol. Also Retinol führt dann in den tiefen Hautschichten zu einer entzündlichen Reaktion und dadurch werden diese Fibroblasten, das sind die kollagenbildenden Zellen, angeregt, wieder vermehrt Kollagen zu bilden. Und ein Wirkstoff, der ist so ein bisschen aus dem Trend geraten und kommt jetzt wieder in den Trend rein, sind Peptide. Peptide sind quasi ganz kleine Aneinanderreihungen von Aminosäuren und wenn man die auf die Haut aufträgt, dann kann das auch zu einer Verbesserung der Kollagensynthese führen.
Um nochmal auf Retinol zurückzukommen, viele Menschen vertragen das ja nicht so gut. Was ist da dein Tipp?
Also es gibt wirklich Menschen oder Patienten, nenne ich sie ja immer noch, die das nicht gut vertragen und dann gibt es auch die Möglichkeit, das aus der Skincare rauszunehmen oder man muss es ganz, ganz vorsichtig einschleichen und dann eben nicht eine Überexfoliation der Haut durchführen, sondern man muss die Hautbarriere dann auch stärken. Bedeutet, wenn man es nicht gut verträgt, dann kann man mit ganz, ganz wenig Produkt, zum Beispiel mit einem 0,3-prozentigen Retinolpräparat, wirklich nur in der Größe einer Erbse als Serum das ganze Gesicht behandeln, nur einmal in der Woche und dann wie so ein Skin-Cycling durchführen, dass man dann an den anderen Tagen einfach mit Ceramiden arbeitet oder mit Wirkstoffen, die die Hautbarriere dann wieder stärken.
Und wie sieht es denn genau mit dem Kollagen aus? Also viele Cremes werben ja mit Kollagen. Kann Kollagen überhaupt in die Haut eindringen?
Kollagen ist viel zu groß. Also Kollagen, wenn man das auf die Haut aufträgt, gibt das wirklich so ein ganz angenehmes Finish und man fühlt sich vor einem Abendevent oder so natürlich super vorbereitet, hat aber langfristig wenig Wirkung, weil das ist einfach, das Molekül ist zu groß und liegt auf der Haut auf und bei der nächsten Reinigung nimmt man es wieder von der Haut runter. Also es bringt eigentlich nichts.
Also es ist im Prinzip eigentlich dann nur optisch, dass man so einen Glow hat.
Genau, dafür ist es da und das ist ja auch okay. Also ich finde auch Skincare kann Ingredients haben, die ein angenehmes Gefühl haben. Man muss, weil wir haben ja gerade über Retinol gesprochen. Man muss jetzt nicht seine Haut ständig überpflegen und nur unangenehm riechende Wirkstoffe anwenden, um das Ziel zu erreichen, sondern es gibt ja auch Kombinationspräparate, wo sowas wie Kollagen mit drin sein kann, dass man einfach ein angenehmes Gefühl auf der Haut hat.
Also dann hätte man zum Beispiel Kollagen quasi für die Oberfläche und dann Retinol oder Vitamin C.
Genau.
Was dann tiefer geht.
Und man kann es entweder layern, dass man sagt, ich nehme jetzt erst das Serum, am Abend zum Beispiel Retinol und gebe dann noch was Pflegendes drauf. Oder eben sagen, man macht es nur zweimal in der Woche und morgens wieder was Pflegendes anwenden oder ein Vitamin-C-Produkt. Vitamin C haben wir ja gerade schon drüber gesprochen als Nahrungsmittelergänzung. Vitamin C ist auch auf jeden Fall einer meiner Top 3 Ingredients in Skincare. Und Vitamin C gehört morgens angewendet. Das unterstützt den Sonnenschutz nochmal und kann auch bei der Kollagensynthese helfen.
Wenn wir schon beim Sonnenschutz sind, was sind denn da deine Lieblingsprodukte? Also magst du am liebsten Serien? Bist du ein Fan von Sticks? Sagst du, das ist einfach Geschmackssache? Es gibt ja jetzt auch viele UV-Puder. Würdest du sowas empfehlen?
Das Problem ist immer, du musst wirklich darauf achten, den Lichtschutz dann auch so zu erreichen, wie er auf der Packung steht. Und wenn du zum Beispiel eine ganz normale Gesichtscreme nimmst, dann musst du für dein Gesicht und deinen Hals 3 ganze Fingerlines machen mit Sonnencreme, um den 50er Lichtschutz zu erreichen. Jetzt frage ich mich bei Make-up-Produkten oder Pudern, ob du dann wirklich den vollen Lichtschutz erreichst. Die Konsistenz sollte immer ein bisschen wechseln zwischen Sommer und Winter. Also ich zum Beispiel verwende im Sommer dann eher ein Fluid oder ein Gel, weil die Haut eh öliger ist. Im Winter kann man ein bisschen was Reichhaltigeres benutzen. Und diese anderen Produkte, die du gerade genannt hast, sind für mich eher noch ein Add-on dazu. Was ich auch nicht, es bringt Spaß, ist so ein Sunspray natürlich. Wenn ich in den USA im Urlaub bin, kaufe ich die immer direkt, weil die da echt gut sind. Aber die bieten natürlich auch nicht diesen 50er Sonnenschutz. Da muss man einfach häufiger nachcremen.
Was ich jetzt auch letztens erst wieder gehört habe, dass sich Sonnenschutz quasi nicht aufbaut. Also wenn du jetzt einmal 50 aufträgst, du hast ja eine Eigenschutzzeit und dann verlängert man die durch diesen LSF. Aber wenn du dann nochmal aufträgst, dass das quasi nicht nochmal verlängert.
Genau, also du beginnst quasi mit dem zweiten Auftragen wieder wie bei null. Du hast keinen Add-on-Effekt dadurch. Aber nichtsdestotrotz nimmt natürlich gerade bei sonnigen Tagen nimmt der Sonnenschutz schnell wieder ab auf der Haut. Also man ist auch nicht ganz sicher. Klar, wenn man jetzt den Tag im Büro verbringt und man hat nur den Weg von der U-Bahn und so weiter, dann ist es schon sinnvoll, nur einmal einen 50er Sonnenschutz aufzutragen. Aber sonst würde ich empfehlen, in der Mittagspause das auch nochmal nachzucremen.
Und viele haben ja auch das Problem, dass es ja schon so ein bisschen die Poren verstopft bei einem hohen Lichtschutzfaktor. Was empfiehlst du denn da?
Bei Lichtschutzfaktor hat sich auch viel getan und auch der günstigere Lichtschutz ist mittlerweile, hat sehr gute chemische Filter und die chemischen Filter, die verstopfen eigentlich nicht, sondern die verändern einfach was in der Hautstruktur. Während physikalische Filter, das können wir uns noch in unserer Kindheit dran erinnern, dass die Haut einfach so ein bisschen weißlich ist, das ist Zink und das verstopft die Poren. Also das kann man dann auch meiden.
Wenn die Cremes irgendwann nicht mehr so helfen, gibt es ja auch viele andere Methoden, aber auch non-invasive Methoden. Welche Behandlung empfiehlst du denn für den Kollagenaufbau?
Es gibt verschiedene Methoden, wie du Kollagenaufbau in der Haut fördern kannst. Und zwar entweder, das haben wir gerade schon bei Retinol besprochen, durch eine entzündliche Reaktion. Und da gibt es heutzutage Injectables, also Injektionen. Das sind keine klassischen Filler, sondern das sind Stoffe wie Polymilchsäure oder Calciumhydroxylapatit. Das wird quasi unter die Haut gegeben, in die untere Hautschicht. Mit einer Kanüle, also das ist dann eine ärztliche Behandlung und durch eine leichte Entzündungsreaktion werden diese Fibroblasten, die kollagenbildenden Zellen, wieder angeregt. Und die zweite Möglichkeit ist das Ganze mechanisch durchzuführen, also zum Beispiel durch eine Hitzeenergie. Das kann durch Ultraschall oder Radiofrequenz dann passieren.
Und was würdest du für wen empfehlen? Also gibt es da quasi klare Hautbilder, wo du sagst, für die Person würde ich das empfehlen, für die andere dann eher die andere Methode?
Unbedingt, weil das muss ganz individuell auf den Patienten zugestimmt werden. Also zum Beispiel diese injizierbaren Biostimulatoren, die haben teilweise auch die Fähigkeit, ein bisschen Volumen aufzubauen. Und das kann gerade bei den Patienten und Patientinnen, die wir gerade besprochen haben, die so eine Abnehmspritze nehmen, im Gesicht natürlich sehr vorteilhaft sein. Wenn die Person aber schon so ein Heavy Face hat, also einfach gutes Wangenvolumen, dann würde man eher auf ein Device, also auf ein Gerät gehen, um einfach kein weiteres Volumen aufzubauen.
Wie funktionieren denn genau diese Geräte wie zum Beispiel Thermage?
Thermage funktioniert wirklich durch eine Hitzeenergie, also das ist eine Radiofrequenzenergie, wo gezielt in den tiefen Hautschichten die Fibroblasten angeregt werden, wieder Kollagen zu bilden. Und ganz praktisch ist das eine Therapie, die in der Arztpraxis durchgeführt wird. Wenn man jetzt ein Gesicht komplett behandelt, dauert es ungefähr 90 Minuten. Als erstes wird den Patientinnen und Patienten Raster aufgezeichnet und dann wird wirklich ganz gezielt im Fullface komplett die Behandlung durchgeführt. Das ist nicht sehr diskomfortabel, also das hält man gut aus und man regt dadurch einfach wie so einen Lifting-Effekt an in der Haut. Dann kann man im zweiten Step noch bestimmte Vektoren mit dieser Hitzeenergie erzeugen und durch diese Vektoren kann man nochmal mehr liften und im dritten Step würde man dann schauen, ob noch eine Asymmetrie im Gesicht, also wir sind ja alle asymmetrisch, darf auch so bleiben, aber wenn man schon die Möglichkeit hat, das mit einer Behandlung zu verbessern, dann versuchen wir noch, diese Asymmetrie zu behandeln. Und dann ist der Patient nach 90 Minuten fertig.
Und wie schnell kann man sich dann Ergebnisse vorstellen? Also wie schnell geht das, dass sich das Kollagen aufbaut?
Das dauert ganz lange leider. Und das haben aber mittlerweile haben das die Patientinnen und Patienten verstanden, dass das wirklich dauert. weil wir natürlich bei diesen Therapien, die wir auch immer noch viel durchführen, also Botulinumtoxin und Filler, hat man ja ein schnelles Ergebnis. Entweder sofort oder innerhalb von einer Woche ist das Ergebnis da. Die Kollagensynthese baut sich frühestens nach 2, 3, 4 Wochen auf und das wird dann aber immer stärker und stärker, also über die nächsten Monate, und wir sehen unsere Patienten dann für unser Nachher-Foto nach 6 Monaten wieder. Und dann ist es auch ganz interessant, ich mache immer nicht nur Fotos, sondern ich greife den Patienten dann auch wirklich immer so in die Wange und man fühlt einfach, wie sich die Haut verfestigt durch die Behandlung.
Wow, das hört sich auf jeden Fall gut an. Und wie lang hält dieser Effekt? Kann man das ungefähr sagen?
Das ist die häufigste Frage, was die Patienten natürlich auch wissen wollen. Jetzt ist es ja kein Medikament wie Botulinumtoxin. Da kann ich genau sagen, bei ihnen hält der Effekt 4 bis 5 Monate. Hier bauen wir ja quasi Kollagen wieder auf. Also man kann sagen, dass der Effekt langanhaltend ist und dass die Patienten so im Schnitt, je nach Alter, ungefähr alle 1 oder 2 Jahre wieder zur Folgebehandlung kommen.
Das klingt ja immer alles so sehr verführerisch, aber es gibt ja bei vielen Methoden auch Risiken. Wie ist es denn bei Temage?
Die Risiken sind gering, weil es eine sichere Behandlung ist und du kennst ja auch unsere Praxis, also wir sind eine große Gemeinschaftspraxis, die jetzt seit 30 Jahren besteht. Wir gehen nicht auf Trends, sondern Trends kommen und gehen die ganze Zeit. Temage gibt es seit über 20 Jahren und man muss natürlich einen Gesundheitsfragebogen mit dem Patienten vorher durchgehen, also Medikamente, ob Metallteile im Körper sind und so weiter. Und dann schließen sich vielleicht auch einige Personen aus, dass es nicht die richtige Behandlung ist, dann kann man was anderes machen, aber insgesamt ist es eine sichere Behandlung. Und was auch im Gegensatz zu diesen anderen Behandlungen ein großer Vorteil ist, ist, dass da keine Downtime entsteht und man das Ganze im Sommer machen kann. Also wenn wir das gleich jetzt mal mit dem Laser vergleichen wollen, was ja auch sehr im Trend ist seit wieder diesem Winter, ist
CO2-Laser.
CO2-Laser, also ein Fraxel-Laser. Da haben die Patienten natürlich, wenn man eine tiefe Wirkung erzeugen will, eine massive Downtime von 5 bis 7 Tagen. Und man kann es nicht im Sommer durchführen, weil UV-Strahlung sollte dann vermieden werden. Und das hat man bei Temage nicht.
Ah, okay, das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil. Und dann gibt es ja natürlich auch noch andere Methoden, wie zum Beispiel Microleading oder auch PRP. Kannst du uns kurz einmal erklären, was das für Methoden sind und was die für die Hautstruktur bringen?
Genau, das Microneedling ist so ein bisschen vergleichbar mit diesem fraktionierten CO2-Laser. Also man setzt ein Muster auf der Haut und dann hat man die Möglichkeit, wenn man das tief macht, das Microneedling, auch die Fibroblasten zu erreichen, also auch eine Kollagensynthese zu erzeugen. Beim Microneedling ist es aber so, dass man da schon so 4, 5 Behandlungen im Abstand von 3 bis 4 Wochen machen sollte, um einen guten Effekt zu haben. Und beim Microneedling werden wie künstliche Poren in der Haut gesetzt. Das heißt, wenn man jetzt Wirkstoffe wie Hyaluronsäure oder Peptide in die tiefen Hautschichten einbringen will, dann kann man das auflegen und mit diesem Pen beim Microneedling dann in die tiefen Hautschichten einbringen. Und das zweite ist PRP, das ist eine Kurzform für Platelet-Rich Plasma. Da nimmt man das eigene Blut ab des Patienten und das wird dann zentrifugiert und aktiviert. Und das Plasma enthält dann Wachstumsfaktoren und Stammzellen. Das kann man dann auch auf die Haut auflegen und mit diesem Pen in die tiefen Hautschichten einbringen. Das gibt dann sofortigen Glow und auch langfristig eine Verbesserung der Hautstruktur.
Aber würdest du sagen, dass dann das eher ein bisschen oberflächlicher wirkt als jetzt so eine Temage-Behandlung oder?
Genau, das kommt so ein bisschen drauf an, wie tief man dann auch behandelt. Prinzipiell ist so ein Microneedling oberflächlicher. Wenn man das ärztlich durchführt, kann man auch bis 2, 2,5 Millimeter tief gehen beim Microneedling. Das ist dann so ein bisschen wie Kim Kardashian das einmal gezeigt hat vor ein paar Jahren, dass man so ein ganz blutiges Gesicht hat. Das ist natürlich dann auch mit einer Ausfallzeit verbunden. Dann kriegt man schon ein besseres Ergebnis hin. Das bespricht man dann einfach mit dem Patienten vor.
Und wie sieht es denn mit Botox und Filler aus? Also da hört man ja auch oft, dass das auch, also klar, erstmal den Muskel lähmt und etwas mehr Volumen gibt, aber dass es eben auch Kollagen anregen kann. Stimmt das?
Also Botulinumtoxin ist nicht primär kollagenanregend, aber das relaxiert ja die Muskulatur. Also man schickt die Haut, die über der Muskulatur liegt, ja dann für eine Zeit in Urlaub. Und durch diese verminderte Beweglichkeit baut sich eher weniger Kollagen ab. Also es ist eher ein bisschen andersrum. Aber es ist schon auch der Kollagenhaushalt bleibt länger erhalten durch Botulinumtoxin. Bei Fillern kommt es immer so ein bisschen aufs Präparat an. Da gibt es ja ganz unterschiedliche, man nennt das G-Prime, also wie stark die auch eine Hebekapazität haben. Und da gibt es ganz weiche, die nennen sich dann Skin Booster. Und Skin Booster sind Präparate, die dann auch die Kollagensynthese leicht anregen können, weil die bilden so einen Film unter der Haut und das zieht die ganze Zeit Feuchtigkeit und Feuchtigkeit. Das heißt, da kann sich auch die Hautstruktur langfristig verbessern.
Und ich habe auch mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass quasi jeder ein Stich allein schon das Kollagen etwas produziert, stimmt das?
Das stimmt und das ist ja auch, wir haben ja gerade über das Microneedling gesprochen, das ist ja quasi das Therapieprinzip beim Lasern auch. Also es ist immer eine Verletzung oder tiefe Peelings können ja auch eine Verbesserung des Kollagens hervorrufen.
Ja, spannend. Und wenn wir mal weggehen von den Behandlungen und eher Richtung Lifestyle, wie sieht es denn eigentlich aus mit Schlaf und Stress? Beeinflusst es wirklich die Hautalterung, die Hautstruktur, den Kollagenabbau?
Total, wobei es immer für mich als Arzt ein bisschen schwierig ist zu sagen, sie müssen ihren Stress regulieren, weil ich meine, wir haben auch wir haben einen anstrengenden Arbeitstag und wollen dann privat danach noch was machen. Aber Stress ist ein Faktor, was Kollagen abbaut und Schlafmangel extrem, weil wenn wir Schlafmangel haben, dann geht unser Cortisol hoch. Also Cortisol führt zu einer Stressreaktion nochmal extra in der Haut. Also im gesamten Organismus, aber vor allen Dingen auch in der Haut und dann wird Kollagen noch schneller abgebaut.
Was kann man denn dagegen tun? Also hast du als Arzt vielleicht auch ein, zwei Tipps, wenn man schlecht schläft, jetzt vor allem im Sommer, wenn es heiß ist?
Klar, Magnesiumeinnahme am Abend kann helfen, das ist sehr individuell unterschiedlich. Für mich ist das Wichtigste persönlich, mich trotzdem sportlich zu betätigen, weil ich dann einfach müder bin am Abend. Man sollte dann auch zu einer gewissen Zeit ins Bett gehen, dass man da so eine Schlafroutine hat, also nicht wirklich bis man zur völligen Erschöpfung um 1, 2 Uhr nachts da ist und dann schlafen gehen und am nächsten Tag geht um 7 Uhr wieder der Wecker. Das ist wichtig und dann, finde ich, kann man sich ja auch so kleine Pausen im Alltag einbauen. Also das sage ich auch gerne meinen Patientinnen und Patienten, die sagen, ich habe keine Zeit für Kosmetikbehandlung bei ihnen in der Praxis. Das dauert 1 Stunde alle 4 Wochen. Und dann, wenn sie es dann mal machen, sagen sie, das ist eigentlich total schön, weil ich mich diese 1 Stunde mal wirklich nur um mich kümmere. Es wird sich nur um mich gekümmert und man nimmt sich einmal aus dem Alltag raus. Und das ist genauso wichtig, wie die Behandlerin natürlich ein Top-Treatment durchführt, ist diese Zeit einfach gut.
Ja, absolut, dass man so eine Me-Time hat. Jetzt hattest du gerade ja auch schon Sport angesprochen. Wie kann man sich das vorstellen, dass es die Hautqualität beeinflusst oder tut es das überhaupt?
Ja, es tut es schon. Und wenn der Muskeltonus gut ist, das siehst du ja auch im Schwimmbad, also wenn gute Muskeln da sind, ist auch die Hautoberfläche gut. Dann wird die Durchblutung durch Sport angeregt. Das heißt, die Nährstoffe werden vermehrt angebracht und auch Sauerstoff wird in die Zellen gebracht. Man sollte es nicht übertreiben. Also ich sehe auch hier bei uns in München häufig jetzt mittlerweile Patientinnen, wo du siehst, die machen irgendwie 4 Stunden am Tag Pilates und Yoga, die sind nur noch Muskel und Haut. Da sieht die Haut häufig dann nicht mehr so gut aus. Das ist dann wieder so der gleiche Effekt wie diese Abnehmspritze.
Ja, also klar, das ist dann eher, dass der Alterungsprozess wieder beschleunigt wird, weil der Körper einfach irgendwie überstrapaziert wird.
Genau, ne? Also man braucht schon Unterhautfettgewebe, um gut auszusehen. Ja. Nicht nur im Gesicht, auch am Körper.
Ja, auf jeden Fall. Neben Sport generell, eben dein Lifestyle-Tipps hattest du ja gerade auch schon gesagt und Sonnenschutz und verschiedene Behandlungen. Gibt es denn so Sachen, wo du als Arzt sagst im Anti-Aging-Bereich, die bringen einfach gar nichts und da werden sehr viele Sachen versprochen den Kundinnen, sage ich jetzt mal, und nicht eingehalten?
Gute Frage. Es gibt natürlich immer wieder diese Trends und die poppen dann auf Social Media auf und dann kommen die Patienten zu uns in die Praxis und sagen ja, wie bieten Sie das auch an? Und das ist dann häufig, also ich kann mich erinnern, es kam eine Fettwegspritze auf den Markt, die wurde ganz anders vermarktet als sonst. Also normalerweise kommen ja Außendienstmitarbeiter zu dir in die Praxis und stellen dir ein neues Präparat vor mit Studien und so weiter. Da ging das Ganze über den Endkonsumenten, also das Ganze wurde über Instagram und TikTok gehypt. Und dann kamen die Patienten aktiv in die Praxis und dann habe ich mir die Inhaltsstoffe angeschaut. Da war gar nichts drin, was Fettgewebe abbauen kann. Also es war reines Marketing, das Ganze. Man injiziert den Leuten was, was gar nichts bringt. Und deswegen bin ich da immer sehr zurückhaltend bei diesen Trends. Aber das, was jetzt so bewährt ist, würde ich nicht sagen, dass Behandlungen dann da angeboten wurden, die gar nichts bringen.
Um nochmal kurz auf den Sport zurückzukommen. Es gibt ja auch Behandlungen, wo man sagt, wenn man dann viel Sport macht und viel schwitzt, dass das dann eher kontraproduktiv ist.
Genau, das ist bei, das sieht man wirklich bei Botulinumtoxin und Fillerbehandlung extrem. Wenn die Patientinnen dann wieder zu dir in die Praxis kommen und nach 2,5 Monaten sagen, bei mir hat sich alles komplett wieder abgebaut. Und wenn du dann mit denen mal ein bisschen ins Gespräch gehst für 2 Minuten, dann hörst, dass die eigentlich jeden Tag ihre Heimsauna benutzen, jeden Tag Sport machen und dass sich das komplett abbaut. Und das ist bei Fillern auch so. Also ein Lippenfiller zum Beispiel kann sich ganz unterschiedlich. Also wenn der Metabolismus der Patientin eher langsam ist, kann so ein Präparat auch mal über ein Jahr, zwei Jahre halten. Während bei anderen, das kannst du ja objektivieren durch eine Fotodokumentation, kann das nach 8 Wochen schon wieder weg sein.
Wahnsinn. Bei Fillern sagt man ja dann auch oft, dass sich das eigentlich nie wieder auflöst. Was sagst denn du zu solchen Theorien?
Es gibt Fillerpräparate, die sich nie wieder auflösen. Die haben eine bestimmte Vernetzungstechnik. Und ich erkenne, glaube ich, mittlerweile mit meiner Erfahrung schon Patienten, die immer das gleiche Produkt seit 10 Jahren bekommen, weil die immer ein bisschen breiter im Gesicht werden. Und dann gibt's andere Präparate, die sich zu 100% wieder abbauen.
Ah, okay. Das heißt, man sollte dann eigentlich den Arzt A erstmal fragen, welches Präparat er verwendet und B, ob sich das auch wieder abbaut?
Unbedingt. Und da sind die Patienten, die vertrauen dir als Arzt ja zu 100%. Also bei jeder Impfung, bei jedem Nahrungsmittel gucken sich die Menschen einfach jeden Inhaltsstoff an oder bei jeder Creme und sagen, nee, da ist Mineralöl drin, das kann ich nicht machen. Zum Arzt gehen sie und sagen, ich hätte es gern wieder so wie beim letzten Mal, nehme ich alles. Und wenn dann eine Patientin aus Hamburg herzieht und ich dann frage, und welche Präparate, sie waren ja zufrieden mit ihren Behandlungen, welche Präparate wurden denn verwendet? Ja, das weiß ich nicht. Man kann dem Patienten natürlich so einen Beauty-Pass ausstellen, das finde ich eigentlich ganz smart.
Ja, das finde ich auch super.
Ja, dann kannst du einfach alles eintragen, welche Produkte, wann welche Behandlungen. Und Behandlungen verändern sich ja auch. Du kannst nicht das gleiche Gesicht für 10, 20 Jahre immer gleich behandeln und sagen, wir machen es wieder so wie vor einem halben Jahr. Du musst es ja verändern und kannst alles in diesen Pass schreiben. Aber ich bin ehrlich gesagt auch oft zu faul, so einen Pass auszufüllen dann.
Das verstehe ich. Aber vor allem macht es ja dann auch dann Sinn, das habe ich schon öfter gehört, wenn es eben mal Komplikationen gibt und zum Beispiel bei einem Filler, es gibt ja auch Immunreaktionen oder dass dann doch mal ein Granulom entsteht. Und wenn der Arzt dann gar nicht weiß, was dann gespritzt wurde, ist es ja eigentlich super, wenn, ja, einfach für die eigene Sicherheit, dass man einfach weiß, was genau, welches Präparat, welcher Hersteller verwendet wurde.
Das ist ganz wichtig, ja.
Absolut. Und jetzt sind wir ja gerade schon bei Fehlern, dass man eben nicht fragt, woher der Filler kommt oder das Botox. Was siehst du denn noch so in deiner Praxis im Umgang mit der Haut, was Leute machen, wo du dir irgendwie an den Kopf greifst und sagst, wieso? Haben sie es immer noch nicht gelernt? Gibt es da so Sachen?
Ja, also im Prinzip in teure Treatments zu investieren und dann den Lifestyle so gar nicht anzupassen. Da gibt's auch mittlerweile so lustige Reels und Memes, also wo da was Ärzte eben posten. Ja, du machst eine Behandlung, die wirklich aufwendig ist und dann gehen die Patienten wieder nach Hause und essen nur Fastfood und trinken Softdrinks und es bringt halt einfach nichts. Also du musst irgendwie, wir haben ja viel über Lifestyle gerade auch gesprochen, du musst so eine gesunde Balance einfach aus allem haben. Und damit meine ich auch nicht, auch beim Sonnenschutz. Ich bin Dermatologe, ich bin streng, aber nicht so streng. Wenn man jetzt mal im Urlaub ein bisschen die Sonne genießen will mit einem Sonnenschutz, dann ist es auch vollkommen okay und genauso auch mit der Ernährung. Aber man muss irgendwie für sich so eine Balance schaffen, dass man so gut wie möglich altert, wenn man das möchte.
Ja. Ja, jetzt ja dieses Longevity-Trend ist ja auch wirklich so, dass man manchmal das Gefühl hat, dass es auch einfach immer mehr in Extreme geht. Also ob sei es der Sport, sei es Supplement. Wie siehst du dann das, diesen bisschen so, sage ich mal, Selbstoptimierungswahn?
Kritisch, vor allen Dingen bei jungen Patienten. Ich war gestern Abend essen und wir haben darüber gesprochen, dass genau junge, ganz junge, also die so die 18- bis 22-Jährigen, die maximizen sich ja so, ne? Also die haben irgendwie das
Total.
Gefühl, sie müssen alles verbessern, von ihrer Jawline bis zum Zehennagel muss alles perfekt sein und die genießen gar nicht mehr so ihre Jugend. Ich glaube, das ist so das eine Extrem, was gerade wieder entsteht. Und das andere Extrem, da habe ich gerade, als ich hergefahren bin zum Podcast wieder gesehen, es machen wieder Solarien auf. Also das ist auch ein Trend, wo ich mir denke, das hatten wir doch jetzt wirklich und haben eigentlich auch gesehen. Ich sehe das den Leuten an, wenn die viel im Solarium waren vor 20 Jahren. Jetzt geht der Trend irgendwie wieder los.
Ja, ich habe jetzt auch auf Instagram gestern gesehen, dass Tanlines ein Riesending sind, wo man sich auch so denkt, naja, gesunde Bräune gibt es ja im Prinzip auch nicht wirklich.
Es gibt keine gesunde Bräune und es gibt mittlerweile ja, wenn du wirklich, ich verstehe das, das sieht schön aus, ja, dann gibt es ja so Bräunungsduschen, da kannst du ja dein Bikini anlassen, hast auch eine Tanline.
Und das stimmt, das ist
nicht
Tipp.
Schädlich, aber dich jetzt hier in die Sonne zu legen oder ganz schlimm ja ins Solarium, wo du gar nicht wirklich weißt, was das für eine Lichtquelle ist.
Ja, absolut. Um nochmal auf junge Menschen zurückzukommen, wie ist es denn für dich als Arzt, also wenn eine junge Frau zum Beispiel zu dir kommt und immer wieder ihre Lippen aufgespritzt bekommen möchte, sagst du dann auch wirklich nein oder versuchst du einfach ihr nahezulegen, dass es irgendwann auch ein bisschen zu viel ist oder wie gehst du mit sowas um?
Ja, du musst das sehr vorsichtig mit denen kommunizieren, weil wenn du das zu hart machst, dann gehen sie natürlich einfach in die Nachbarpraxis und wir hier in München haben einfach viele
große
sehr gute
Auswahl.
Anbieter, viele nicht so gute Anbieter und das ist in vielen großen Städten und auch kleinen Städten in Deutschland so. Das heißt, man muss denen wirklich, ich zeige denen dann wirklich auch ihre alten Bilder, damit die mal so ein bisschen, die verlieren ja, gerade bei den Lippen, verlieren die ja wirklich die Vorstellung, wie das früher war, was wir beim Erstgespräch gesagt haben, was wir erreichen wollen und was wir dann eigentlich nur erhalten wollen. Und gerade wenn man immer nur sich im Selfie sieht oder in der Handykamera, sieht man ja auch ganz anders aus als im echten Leben. Die sehen sich immer nur frontal und nie von der Seite. Also wir stoppen die Patienten häufig. Wobei man sagen muss, dass in so Arztpraxen wie unseren, was ja jetzt keine Kette ist, wir ein anderes Patientenklientel haben als jetzt so große Ketten, wo halt junge Leute vielleicht eine geringere Hemmschwelle haben, hinzugehen als in eine dermatologische Praxis.
Ja, und auch günstigere Preise anbieten.
Günstiger auch, ja.
Ja. Zum Abschluss würde ich dich gerne nochmal fragen, also wenn man jetzt quasi alles so ein bisschen kombinieren würde, was wäre für dich der perfekte Mix? Also ich sage jetzt aus Pflege, Ernährung, Treatments, wo du sagst, das ist einfach, ja, Hautalterungsverlangsamen.
Der Mix ist das Wichtigste. Man sollte nicht zu streng mit sich sein und auch nicht mit seiner Haut. Man sollte bei der Skincare auch ein bisschen Spaß an der Skincare haben. Das heißt, eine Skincare kann auch einfach sein. Und auch wenn uns das vorgelebt wird, dass wir 8 oder 10 Skincare-Steps bräuchten, brauchen wir nicht immer. Das kann man mal machen für eine gewisse Zeit, aber das ist nicht notwendig. Beim Sport genauso. Finde eine Sportart, die dir Spaß macht und mach die einfach regelmäßig. Mach es nicht extrem. Mach keinen Extremsport daraus. Und bei den Treatments ist es auch so. Such dir Treatments aus, die einfach zu deiner Lebensphase passen. Also wenn du ein Treatment ohne Downtime haben willst oder du bist gerade in der Prämenopause oder menopausal, dann muss man vielleicht ein bisschen mehr machen und ansonsten sich wirklich auch so ein bisschen leiten lassen. Also ich habe immer häufiger jetzt Patienten, die auch dieses ganzheitliche erwarten. In der Konsultation. Ganz anders als auch noch vor 10 Jahren. Da kamen die Patienten, haben gesagt, ich möchte Lippen, ich möchte Nasolabialfalte. Hast du gemacht. Und dann sind die nach einem Jahr wiedergekommen und haben das wieder durchgeführt. Jetzt suchen die Patienten dich aus und sagen, ich möchte einen Langzeitplan, ich möchte mit ihnen gemeinsam altern und möchte das dann eben auch immer adaptiert haben.
Ja, also keine schnellen Effekte, sondern wirklich
langfristige Verbesserung. Weil unser aller Ziel ist ja eigentlich, dass wir keinen Facelift wollen, oder?
Ja, das stimmt, Ja. Das stimmt. Auf jeden Fall. Und zum Schluss noch, was würdest du denn deinem jüngeren Ich in Bezug auf Hautpflege raten? Also jetzt haben wir ja schon viel über Sonnenschutz geredet, aber gibt's vielleicht noch irgendwas, wo du sagst, oh Gott, ich habe mir früher, keine Ahnung, starke Peelings drauf gemacht oder auch bei Akne. Also da gibt's ja schon, sage ich mal, auch viele Themen, die da aufkommen, wenn man ein jüngerer Mensch ist.
Ja, einfach aus dermatologischer Sicht würde ich mir raten, die Hautbarriere zu respektieren. Und gerade in dieser Zeit der Akne, und das sehe ich jetzt noch viel kritischer, als wir es damals hatten. Die jungen Patientinnen und Patienten sind so vorinformiert über Social Media, die gehen in Sephora oder ähnliche Geschäfte, kaufen sich die krassesten Wirkstoffe, weil sie sind halt verschreibungsfrei. Und dadurch wird die Akne natürlich immer schlechter. Also man sollte die Hautbarriere respektieren. Und das zweite ist trotzdem nochmal der Sonnenschutz, sorry.
Ja.
Weil ich bin schon auch aus der Generation, wo man wirklich das schön fand, wenn man aus dem 2-wöchigen Spanienurlaub gebräunt wiederkam und das war irgendwie ein Statussymbol.
Ja, absolut.
Das ist irgendwie heutzutage ist es nicht mehr so.
Ja, nee, sehe ich genauso. Christian, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Also ich habe wieder super viel mitgenommen und glaube, dass super gute Tipps auch dabei waren. Liebe Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.